Disziplin Planung, die verändert sich bereits. Alle Studiengänge in der Schweiz haben sich umbenannt. Die hießen Raumplanung und heißen jetzt alle Raumentwicklung. Ich glaube, dass dieses Wording etwas aussagt, eine Absicht darstellt. Ob sich die Absicht dann realisieren wird, ist was anderes. Aber es ist zumindest eine Absicht, die den Absichten, die wir verfolgen, nahesteht.
Dem Master zugrunde liegt eigentlich dieser Perspektivwechsel vom Produkt hin zum Prozess, von der Zukunftsvorwegnahme hin zu den Möglichkeitsräumen, von der Vermittlung zum Dialog.
Wenn ich mich selbst verorte in einem Kontext mit meinen Interessen, mit meinem Motiv, dann habe ich eine andere Form, mich in dem Kontext zu bewegen, darin zu handeln, auch Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich mich selbst ins Zentrum stelle mit meiner Frage, dann komme ich auch zu neuen Erkenntnissen.
Das Thema des heutigen Podcasts: Lernräume der Bestandskultur, wie sich Arbeitsfelder der Branche verändern. Unsere Hauptfrage ist, wie erlernen angehende Fachleute den Umgang mit der Bestandsstadt? Welche Lernräume brauchen sie? Welche Zugangsweisen zur gebauten Welt müssen wir neu lernen? Und was sollen wir verlernen? Dem wollen wir am Beispiel von zwei Hochschulen nachgehen, nämlich der HafenCity-Universität Hamburg und der Hochschule Luzern.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe «Die Schweiz ist gebaut – Was tun?», wie eine lernende Planungskultur den Bestand erkennt. Im Architekturforum Zürich lädt Denkstadt zusammen mit Tech 21 zu 4 Diskussionsrunden in kleinerem Kreis ein. Eine unserer Thesen lautet: Eine neue Umbaukultur erfordert auch eine veränderte Wissenskultur. Mein Name ist Ben Pohl. Ich bin als Urban Designer und Stadtforscher Teil des Teams der Denkstadt. Zusammen mit Judith Scholt werde ich den heutigen Podcast moderieren.
Ja, ich bin von der Ausbildung her Architektin und Chefredaktorin von Tech 21, Schweizerische Bauzeitung.
Ich möchte nun anfangen, unsere Gäste vorzustellen. Professor Bernd Knies ist Landschaftsgärtner, Architekt und Stadtplaner. Er entwickelte unter anderem mit dem Projekt Kölner Brett eine radikale Architekturpraxis, die nicht nur das Objekt adressiert, sondern vor allem auch seinen Gebrauch. Er ist Initiator und Leiter des Lehr- und Forschungsbereichs Urban Design an der HafenCity-Universität Hamburg, das sich seit 2008 mit einem interdisziplinären Masterprogramm mit den Fragestellungen der Bestandsstadt und einer neuen Planungskultur befasst.
Tabea Michaelis ist Staudengärtnerin, Landschaftsarchitektin und Urban Designerin. Sie hat an der HafenCity-Universität Hamburg bei Bernd Knies über Möglichkeitsräume geforscht und abgeschlossen. Seit 2016 ist sie Co-Geschäftsführerin der Denkstadt Saarl, eines Büros für städtebauliche Entwicklungshilfe, und unsere Gastgeberin. Aktuell ist sie in der Co-Leitung und im Aufbau des EMMA Kollaborativer Raumentwicklung an der Hochschule Luzern zusammen mit Amelie-Therese Meyer.
Und unser dritter Gast, Professor Dr. Ulrike Sturm. Sie ist Architektin und Leiterin des Instituts für soziokulturelle Entwicklung der HSLU Luzern Soziale Arbeit. Und sie hat an der HSLU das Masterprogramm Kollaborative Raumentwicklung initiiert und mitkonzipiert.
Nun hören wir erste Ausführungen zu all dem, was an der HafenCity-Universität Hamburg läuft und gelaufen ist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Mit dem Lehr- und Forschungsprogramm Urban Design sind wir seit 2008 an der HafenCity-Universität in Hamburg aktiv. Als Stadtstaat, hier in der Schweiz wäre das der Stadtkanton, stellt sich Hamburg seit den frühen 2000er Jahren einer massiven Innenentwicklung. So ist die Transformation der Elbinsel Wilhelmsburg, die lange Zeit als eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas galt. Nichts Geringeres sollte hier zur Verhandlung stehen als die Zukunft der Stadt. Wie aber lässt sich Zukunft heute denken? Wie lässt sie sich entwickeln? Urban Design als neues Lehr- und Forschungsprogramm an der HafenCity-Universität stellt diese Frage ins Zentrum seines Tuns. Es befasst sich mit der Komplexität urbaner Prozesse, deren Analyse und Gestaltung, und ist in der Ausbildung auf einen wissenschaftlichen Master angelegt. Der Ansatz des Studienprogramms ist, das Gegebene, also die Zusammenhänge von gebauter Welt, Dingen, Menschen, Lebewesen, Infrastrukturen, Ökonomie, Ökologie,
Gesetzen und so weiter als Wirkungsgefüge zum Ausgangspunkt zu nehmen, sie wahrzunehmen, les- und greifbar zu machen. Das Interesse ist, nicht nur einen konstruktiven Umgang damit zu entwickeln, sondern mittels gezielter Eingriffe in die erkannten Strukturen Veränderungen herbeizuführen. Das bedeutet in letzter Konsequenz vorbehaltlos die Zugänge zu relevantem Wissen und zu den verschiedenen Weisen der Wissensproduktion aufzuschließen und sich ein wechselseitiges Verständnis für unterschiedliche Fach- und Zeichensprachen der Konzepte, Bezeichnungen und Bedeutungen zu erarbeiten. Eine glückliche Koinzidenz bei der Umsetzung des neuen Programms war, dass wir fast zeitgleich mit seinem Studienbeginn auch ein Kooperationsprojekt mit der internationalen Bauausstellung IBA 2013 starten konnten. Heute würde man es vielleicht ein Reallabor nennen. Damals war es in Deutschland ein absolutes Neuland. Eingebettet in den urbanen Alltag, mit Forschung und Lehre in der Praxis von städtischer und baulicher Transformation zu arbeiten. Zwischen vandalisiertem Leerstand und Abriss wurde ein Gebäude über 5 Jahre als experimentelles Setting für Lehre, Forschung und Praxis nutzbar gemacht. Die Universität der Nachbarschaften diente dem neuen Studienprogramm und seinen Studierenden von 2008 bis 2014 als Labor und Werkstatt, in dem es nicht nur seine Programmatik im Umgang mit dem Bestand in Aneignung und Gebrauch im Maßstab 1:1 erprobte, sondern zudem seine Möglichkeiten im konkreten Kontext einer bestehenden Nachbarschaft in seinen Extremen auslotete.
Also seit 2008 habt ihr UD aufgebaut. Was hat euch bewogen, sich der Untersuchung komplexer urbaner Wirklichkeiten zu stellen?
Da muss ich ein bisschen zurückgehen in die Praxis des Architekten, die eine ganz eigene ist, weil ich bin zusammen mit Arno Brandlober dann mehr oder weniger aus dem Studium herausgekommen. Wir kannten uns aus dem Studium und das war immer ein gemeinschaftlicher Austausch innerhalb von uns Studierenden, aber auch mit den GestalterInnen. Und ich denke, das haben wir dann auch kultiviert in unserem Büro. Wir haben freitags eine offene Session gehabt, wo wir Gäste eingeladen haben zum Mittagessen. Wir haben das provoziert, den Austausch, indem wir versucht haben, an diesen Freitagen auch offenzulegen, woran wir arbeiten und das zur Diskussion zu stellen. Und ich denke, diese Erfahrung, insbesondere das Bauvorhaben dann Kölner Brett, das ist ein Atelierhaus, was unter der Maßgabe "Wir bauen einen Loft neu" entstanden ist, ein offener Raum auch. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal wirklich so verstanden, was für mich als Architekt offener Raum ist. Diese Räume sind zweigeschossig und eingeschossig und wirklich leer. Und als ich dann gesehen habe, wie die neuen BewohnerInnen teilweise dann die rostigen Träger da reingetragen haben, um diese Loftatmosphäre zu kreieren, fand ich das total spannend. Also das wirklich loszulassen und ihnen den Raum nach innen dieser Aneignung zu geben, präsentiert zu haben. Und ich glaube, so ist bei mir der Groschen gefallen. Das, was wir gelernt haben im Studium, ist, Funktionen zu sortieren. Und hier dreht sich das rum und auf einmal geht es um den Gebrauch. Also Aneignung und Gebrauch in einer Struktur, die das ermöglicht. Und daraus resultierte dann eigentlich diese Sache, wir müssen genauer hingucken, es geht um den Gebrauch und ich muss das tatsächlich lernen aus dem, was da ist, um zu erfahren, was sein kann. Dieses kreative Entwerfen, und das ist ja ein Erfahrungswissen, was man ja auch teilweise schmerzlich einübt, über jahrelanges Üben, und was sich nicht vermittelt. Und ich habe mich dann gefragt, als ich an dem Punkt war, wir müssen mehr wissen über das, was da ist, um daraus Lösungen zu entwickeln oder Möglichkeiten der Aneignung. Also die Frage war dann, wie schließe ich Möglichkeitsräume auf? War dann die Frage, wie kann ich das kombinieren? Das viele Wissen, was in der Stadtforschung, Architekturforschung da ist, ist ja abgetrennt von der Architekturproduktion, von dem Entwerfen. Wie kann ich das verknüpfen? Wie kann ich sozusagen diesen kreativen Prozess des Entwerfens auf Wissen basieren? Und das war für mich sozusagen die Herausforderung oder die Aufforderung, das tatsächlich mal radikal zu denken.
Es gibt nicht eine Antwort auf diese Frage, was kann hier sein? Und trotzdem braucht es einen Startpunkt, von dem man sagt, wir starten in diese Richtung. Wie kommt diese Entscheidung zustande?
Das Problem ist, dass wir mit dem Problem starten und nichts wissen über, was hat das Problem eigentlich verursacht. Wir starten mit genau dem, was an uns herangetragen wird. Was gibt uns die Sicherheit, dass das tatsächlich das Problem ist? Bei Urban Design dreht sich das rum. Wir machen am Anfang Übungen, wir nennen das Takes, also nicht Tasks, eine Frage und eine Antwort oder ein Problem und die Lösung, sondern ein Take. Das heißt, man umspielt das Thema und gewinnt dabei Erkenntnisse. Und wenn man das ein paar Mal macht, erzeugt das ein Interesse, ein subjektives Interesse an diesem Kontext, an der Rahmung. Und daraus entwickle ich dann eine Fragestellung, die wird abgeglichen natürlich mit theoretischen Einflüssen. Und dann komme ich zu einem Forschungsansatz und da gehe ich in die Tiefe.
Mich würde interessieren, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem ganz klassischen Ausbildungslehrgang, wie er zum Beispiel an der ETH Zürich praktiziert wird. Wie gehen die Studierenden damit um, dass sie weitestgehend selbstständig ihr eigenes Feld definieren müssen?
Naja, sie sind ja nicht alleine, sondern sie sind ja im Kontext sozusagen mit ihren Kommilitoninnen in diesem Kurs, also in diesem Projekt, wo sie im Rahmen dieses Jahresthemas sich bewegen. Und was ich vorhin sagte, diese Takes am Anfang, die bearbeiten sie in rotierenden Konstellationen zu dritt oder zu viert. Und das bildet die gemeinsame Wissensquelle. Und aus dieser gemeinsamen Wissensquelle, die sie sich alle erarbeitet haben, entwickeln sie ihr individuelles Forschungsinteresse. Das teilen sie wieder. Und daraus bilden sich dann die eigentlichen Projektgruppen, die ein Thema weiter bearbeiten.
Also das ist super spannend und es ist wirklich in einem ganz großen Kontrast zu dem, was unsere Generation eigentlich mitgekriegt hat mit einer vorgegebenen Aufgabe, mit einem vorgegebenen Raumprogramm. Da werden die Grundlagen überhaupt nicht mehr hinterfragt, sondern man hält sich an die Vorgaben. Ihr lernt eigentlich das Gegenteil. Ihr lernt oder lehrt alles, was davor passieren muss. Nun hören wir den Bericht von der Hochschule Luzern.
Vielen Dank für die Einführung. Ich möchte am Anfang ein bisschen Schweizer Kontext herstellen. Die Schweiz ist meines Wissens das einzige Land nicht nur in Europa, sondern wahrscheinlich sogar weltweit, in dem der haushälterische Umgang mit dem Boden gesetzlich bindend vorgegeben ist. Und dies seit dem Jahr 2014. Das gibt eine Fokussierung auf die Innenentwicklung vor und damit den klaren Auftrag, im Bestand und mit dem Bestand zu arbeiten. Es geht um den gebauten, den gelebten Raum und dessen Bedeutung und die machen dann den Raum erst aus. Dieser entsteht täglich zwischen den genannten Akteuren. Bauen im Bestand heißt also auch, mit den Akteuren zu arbeiten, die schon da sind und auch mit vielem anderen, was da ist. Das erhöht die Komplexität der Planung erheblich. Wir haben es bei der Planung von Räumen zunehmend mit Wicked Problems zu tun, mit Problemen, die sich nicht einfach innerhalb einer Disziplin lösen lassen, die eben auch vielleicht eine Mehrstufigkeit brauchen, wo nicht eine Lösung für immer gelten kann, sondern wo es sich stufenweise entwickeln muss. Und es ist auch so, das habe ich eben während meines Studiums noch viel gehört, dass es nicht eine Leitdisziplin gibt, die das alles orchestriert. Das war so der Wunsch, dass die Architektur diese Leitdisziplin sein könnte. Schon braucht es andere Disziplinen, das ist schon klar, aber die Architektur hat den Dirigentenstab in der Hand, das war die Idee. Und das ist eben in dieser Situation, denke ich, wirklich nicht mehr der Fall. Die Grenzen der Disziplinen, die sind zu Handlungsgrenzen und zu Umsetzungsgrenzen geworden und deshalb braucht es auch eine neue Planungskultur. Wir haben in der Hochschule Luzern begonnen, mit dieser neuen Planungskultur zu experimentieren. Und das gab eine Zusammenarbeit auf der einen Seite des Instituts für Architektur, des Instituts für soziokulturelle Entwicklung und des Instituts für Betriebs- und Regionalökonomie. Und in diesem Dreiklang haben wir die Projekte gemacht. Dann auch nicht nur mit Hochschulseite, sondern auch zusammen mit den Akteuren, um die es ging, also mit der Verwaltung und der Politik, aber auch mit der Bevölkerung, mit Planungsbüros, die eventuell involviert waren. In dieser Arbeit, die in den Projekten stattgefunden hat, wo wir die interdisziplinäre und auch transdisziplinäre Arbeit erprobt haben, ist dann die Idee entstanden, dass wir jetzt einen neuen Studiengang machen. Und das, obwohl die Hochschule Luzern ja eigentlich gar keine Planungsausbildung hatte. Ja, was jetzt daraus geworden ist, darüber berichtet Tabea.
Genau, anschließend eigentlich an deine Ausführungen. Wir haben erstmalig jetzt im Herbst 2024 diesen Master mit doch 30 Studierenden aus verschiedenen Disziplinen gestartet und eben dem Master zugrunde liegt eigentlich dieser Perspektivwechsel vom Produkt hin zum Prozess, von der Zukunftsvorwegnahme hin zu den Möglichkeitsräumen und dem Denken in Szenarien, von der Vermittlung zum Dialog. Die Basis bildet das Wissen um die Rahmenbedingungen der Schweizer Raumplanung, aber auch genauso qualitative und quantitative Instrumente und Methoden. Ich habe schon eingangs gesagt, wir haben im ersten Durchlauf mit 30 Studierenden begonnen und auch die haben ganz unterschiedliche Ausbildungen, die sie mitbringen, ganz unterschiedliche Wissensbestände. Für dieses Masterprogramm ist es uns wichtig, dass wir natürlich gerade auch auf dieser Co-Autorenschaft oder auch auf der Kollaboration anfangen. Das heißt, auch dafür haben wir entsprechende Lehrformate und Lernräume. Und wir setzen natürlich auch ganz stark auf dialogische Formate wie das Team-Teaching oder aber auch das Peer-Teaching zwischen den Studierenden und haben immer wieder regelmäßige modul- und semesterübergreifende Reflexionsmomente mit dem gesamten Lehrteam, aber auch mit den Studierenden, sodass wir auch immer diese Rückkopplungsmomente während und auch zwischen den Semestern haben.
Herzlichen Dank. Ich versuche es mal mit einer Einstiegsfrage an dich, Ulrike. Wenn ich das richtig lese, geht es ja nicht darum, trotz Komplexität handlungsfähig zu sein, sondern gerade mit Komplexität oder durch Komplexität wieder handlungsfähig zu werden. Wie weit greifen diese Lernräume, die ihr damit aufruft, in die Disziplinen ein?
Für uns war natürlich wichtig, dass es ein Master ist. Das heißt, es kommen alle mit einer disziplinorientierten Bachelor-Ausbildung. Und die kommt auch mit hinein. Also die Reflexion kommt auch dadurch zustande, dass ich meine Disziplin vertrete und die anderen ihre Disziplin vertreten. Und durch diese Multiperspektivität, die automatisch dadurch entsteht, aber nicht dadurch, dass man die Disziplinarität deswegen entwertet. Also es geht nicht darum zu sagen, du musst jetzt alles verstehen, sondern es geht eigentlich darum, die disziplinären Perspektiven auch stark zu machen, sich damit auch gegenseitig zu irritieren, darüber zu reflektieren und in das hineinzukommen, was auch dann für das Berufsleben ja das sehr Entscheidende ist. Wie handle ich das aus? Man beginnt auszuhandeln. Sozusagen auch an dem Problem, an der Aufgabe, die ja dadurch, dass sie so multiperspektiv verstanden wird, auch nicht eindeutig ist. Und das Lernen des Aushandelns, in dem es nicht darum geht, zu nivellieren, sondern in dem es darum geht, die einzelnen Bestandteile sehr klar zu verstehen und dann auch Prioritäten zu setzen, vielleicht in einer Kreativität die Lücke zwischen den Regelungen zu finden oder sich in einem politischen Umfeld bewegen zu können, wo ja auch bestimmte Dinge schlichtweg gesetzt sind, die dann nicht entwerferisch komplett aufgehoben werden können. Und dafür ist diese Begegnung und die Auseinandersetzung zwischen den Disziplinen sehr wichtig.
Ja, ich kann das gut ergänzen, vielleicht auch gerade so von Rückmeldungen der Studierenden, die sich ja jetzt auch intensivst über das erste Semester haben kennenlernen dürfen. Und wir haben wirklich auch beobachtet, dass das so zum Teil funkt und natürlich auch zwischendurch zu Irritationen führt. Und das ist sehr interessant zu sehen, dass sie viel Zeit auch miteinander brauchen, um überhaupt erstmal ins Reden zu kommen. Und das ist eigentlich so ein zentraler Aspekt auch bei uns im Studio, dass wir immer das Gefühl haben, sie reden intensiv und diskutieren und dass das immer wieder sehr spannende Erkenntnismomente generiert. Und das sieht man dann auch in diesen vielen kleinen Schritten, die wir mit ihnen machen, dieses Vor und Zurück in einem. Es freut uns sehr, dass dieser Studiengang auf ein sehr, sehr großes Interesse stößt. Wir haben monatliche Infoveranstaltungen online und das sind immer bis zu 30 Teilnehmerinnen, die dort sich über den Studiengang informieren und er scheint wirklich eine zeitgemäße Form zu bieten.
Wir haben gehört, es braucht einen transdisziplinären, einen lernenden Zugang. Wenn man diese einzelnen Disziplinen betrachtet, die da zusammenkommen und zusammenwirken, braucht es innerhalb dieser einzelnen Disziplinen auch noch zusätzliche Fähigkeiten und Fertigkeiten? Oder reicht das, was diese Studierenden mitbringen, aus ihren jeweiligen Kompetenzen heraus? Also ich denke jetzt insbesondere an kommunikative Fähigkeiten. Meine Erfahrung ist, dass das je nach Disziplin sehr unterschiedlich ausgebildet ist.
Wir haben da auch in der Vorbereitung von dem Master hatten wir da so verschiedene Stufen festgelegt. Die Stufe, die in Bezug auf jede Disziplin erreicht werden sollte, ist, dass man die andere Disziplin mal grundlegend kennt und weiß, was diese Leute können, damit ich dann auch im Falle eines Falles weiß, ah, jetzt brauche ich das oder ich brauche jenes. Also das ist die eine Stufe, die für jede Disziplin gilt.
Wir haben auch Fähigkeiten, von denen wir nicht annehmen, dass das alle lernen, zum Beispiel gerade die Entwurfstechniken, die kommen nun aus den Entwurfsfächern und das lernen Soziologinnen oder Leute aus anderen, sagen wir eher geisteswissenschaftlichen Kontexten nicht einfach mal so in einem Master. Also das lässt sich nicht unbedingt vermitteln. Das kann aber auch bleiben, weil da geht es dann um die Zusammenarbeitsfähigkeit und die Erkenntnis, wo die eigene Disziplinengrenze sozusagen liegt. Was wir aber alle lernen sollten, also wir das hoffen, ich meine, Sie haben erst ein Semester, wir haben noch nicht den Proof, aber das sind bestimmte kommunikative Techniken und auch Kreativitätstechniken, die da drin liegen. Das ist diese Verhandlung, die ich vorhin schon genannt habe, die Verhandlungsfähigkeit, das Aushandeln können, Verhandlungen führen. Das ist eine zentrale Technik, das sind zentrale Fähigkeiten, die wirklich an alle vermittelt werden sollten. Das bringen manche mehr mit als andere. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, was die Ausgangsdisziplin ist.
Ich würde diese Frage gleich auch an dich weitergeben, Bernd. Würdest du dich dem anschließen, also dass jede Disziplin grundsätzlich sehr gut aufgestellt ist innerhalb ihrer disziplinären Grenzen, dass aber, um diese Grenzen eben aufzubrechen und miteinander wirklich in Dialog treten zu können, eigentlich eine gemeinsame Dialogkultur und Kommunikationstechniken, Kreativitätstechniken zu erlernen sind zusätzlich?
Absolut, kann ich nur zustimmen. Das ist aber auch die große Herausforderung in dieser interdisziplinären Konstellation, dass tatsächlich das Zeit braucht. Ich kann nicht einfach flüssig sprechen und agieren, sondern ich muss erstmal verstehen, was der, die andere jetzt genau meint. Und das muss ich hinterfragen und dann kommen noch diese unterschiedlichen Wissensbestände ins Spiel und dann noch die Methoden. Also die strukturierten Vorgehensweisen, die wir als Struktur Ihnen an die Hand geben.
Bernd, du hast gesagt, ihr geht immer vom Gegebenen aus. Wir müssen anerkennen, annehmen, was überhaupt da ist, mit dem wir arbeiten können. Wie ändern wir denn unsere Blickwinkel? Hat das nicht doch was damit zu tun, dass sich auch die Disziplinen selber über diese Prozesse der Interdisziplinarität verändern müssen, in dem, was sie überhaupt wahrnehmen können? Also was sie erkennen und wie sie zum Beispiel Raum verstehen.
Das ist so komplex, diese ganze Geschichte, die auch etwas mit unserer Wahrnehmung zu tun hat, mit unserem Blick auf die Dinge. Also wir gucken diese blaue Murmel im All an und denken, oh, wie ist das schön und wie ist das verletzlich und so. Also die Erfahrung ist doch das Wesentliche, dass wir das, was wesentlich und schützenswert ist, dass die Verletzlichkeit dieses Planeten, das können wir alltäglich erfahren, weil wir hier sind. Und es ist in Wirklichkeit ja nur diese dünne Schicht, die diese Kugel umgibt, die uns dieses Leben ermöglicht. Wenn ich auf einmal verstehe, ich bin Teil dessen, nicht ich bin alleine und habe den Blick auf diese Murmel und ich regel alles, was zu seiner Rettung beiträgt oder auch ins Verderben führt, sondern ich bin Teil eines komplexen Systems und meine Handlungen tragen dazu bei. Noch ein zweites Beispiel, Raum. Was der Architekt, die Architektin und der Raum versteht, ist der Container. Aber der, die Nutzerin, spielt da keine Rolle in der Regel. Also das ist sozusagen wie eine Schachtel, die der Architekt kreiert von außen. Und in die gehen dann die Bewohnerinnen oder die Arbeitenden und machen dann das, was sie tun. Aber in Wirklichkeit ist der Architekt ja, während er darüber nachdenkt, Teil von einem Prozess, von einem relationalen Gefüge, indem er diesen Container produziert. Und wo findet man die Grenze, dass es auf einmal zu einem bewohnten Raum wird, nur weil die Menschen dann irgendwann einziehen? Es ist kontinuierlich. Es ist der relationale Raumbegriff, der hier eine Rolle spielt. Es ist nicht erst Raum, wenn er fertig ist und ich einziehe, sondern das, was wir hier gerade produzieren, ist Raum. Das ist ein anderes Raumverständnis, was eben tatsächlich auch erstmal komplex ist. Aber ich glaube, das ist ein Lernprozess, der nicht von heute auf morgen geht, sich überhaupt daran anzunähern. Und das ist das, was wir versuchen mit unserem Studienprogramm.
Ich denke, die Disziplinplanung, die verändert sich bereits. Man kann das an verschiedenen Indizien festmachen. Alle Studiengänge in der Schweiz haben sich umbenannt in den letzten Jahren. Die hießen Raumplanung und heißen jetzt alle Raumentwicklung. Das heißt, da ist ein Bewusstsein entstanden. Bei der Entwicklung bin ich schon in meiner Perspektive mit anderen verbunden. Und jetzt in der Schweiz sind wir ja trotz allem in einer Situation, wo es immer noch darum geht, Wachstum zu verkraften. Und das ist etwas anderes, wenn man sich der Begrenztheit der Ressourcen stark bewusst wird, als wenn man denkt, ja gut, dann weisen wir jetzt noch ein neues Wohngebiet aus und das bauen wir vielleicht ein bisschen dichter und höher und dann passen die da schon rein, sondern so wissen, die Ressourcen sind in einem starken Sinne begrenzt. Der Boden in seiner Menge ist begrenzt. Man beginnt inzwischen auch schon mit dem Untergrund, über den Untergrund nachzudenken. Plötzlich wird man sich auch bewusst, dass auch der begrenzt ist. Also die Planungsdisziplin, die verändert sich dabei. Und wir versuchen dann, einen Weg dadurch zu bahnen, den man gehen kann.
Ich möchte darauf zurückkommen, was du gesagt hast, Bernd. Dieser Blick des Astronauten auf diese Kugel, das ist ja ein Blick von außen, das ist der göttliche Blick. Und das ist der gleiche Blick, den man im Geniekult auch pflegt. Der geniale Entwerfer, der entwirft eine neue Stadt. Und das ist eigentlich wie der Höhepunkt der Projektarbeit, also des Entwurfs. Man entwirft eine neue Welt und findet eine Lösung für ein Problem. Man hinterfragt das Problem nicht, sondern man hat einen Ausgangspunkt und von hier aus schafft man ein Werk. Man gibt Antworten. Und so wie ihr unterrichtet, gibt man keine Antworten, sondern ihr unterrichtet, beziehungsweise ihr bringt eure Studierenden dazu zu lernen, wie man Fragen stellt. Also eine grundlegend andere Haltung, eine sokratische Haltung. Die Ausgangslage ist die Frage und nicht die Antwort. Und insofern kann man wirklich auch sagen, dass die Form und der Inhalt extrem gut zusammenpassen, weil ihr unterrichtet, indem Fragen gestellt werden und ihr unterrichtet, wie man Fragen stellt.
Ja, absolut. Ich finde das ein tolles Bild. Jeder Architekt, die Architektin kennt diese Geste von Le Corbusier über dieses Modell. Das ist einmal diese Vogelschau und dann die Hand, die göttliche Hand, die en passant mal Paris ausradiert, um die neue tolle Stadt zu kreieren. Das ist weiterhin das Verständnis von Architektur, diese Tabula Rasa-Mentalität, die den Bestand negiert. Da ist das Blatt weiß, aber in Wirklichkeit war das Blatt nie leer. Und das Interessante ist tatsächlich auch an dieser Geste, mit dieser Geste einhergeht, die Behauptung, alles im Griff zu haben und alles bestimmen zu können. Und das ist genau diese Haltung, die uns zu diesem Punkt geführt hat, die die eigentliche Krise ist. Und alle anderen Krisen sind sozusagen Folgeerscheinungen von dieser Krise, die wir als Menschen verursacht haben. Wir müssen diesen Blick eigentlich verlassen.
Ja, ich möchte aber auch hier was zitieren aus dem nagelneuen Raumkonzept Schweiz. Das ist nämlich durchaus bemerkenswert, was für Begrifflichkeiten da im Zentrum stehen. Und da sieht man doch auch einen Wandel der Perspektive. Ob die sich durchsetzt oder nicht, das weiß ich nicht. Die erste Strategie heißt Polyzentralität und Kooperation stärken. Und da geht es um Vernetzung, Zusammenarbeit und Teilhabe in Handlungsräumen. Bei der zweiten Strategie natürliche Lebensgrundlagen sowie eine hohe landschaftliche und bauliche Qualität sichern. Da geht es um Integration und auch wiederum Vernetzung. Und bei der dritten Strategie Räume für Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft vorsehen, Mobilität und Energie, Umwelt- und klimagerecht ausgestalten, heißt es Abstimmung, gesamtheitliche Gestaltung und Kreativität. Also das ist ein Wording, das ist anders, als es vorher war. Also man bemüht sich sozusagen, diese Ziele prozessual zu formulieren. Und da ist nicht die Rede vom Planen. Ich glaube, dass dieses Wording etwas aussagt, eine Absicht darstellt. Ob sich die Absicht dann realisieren wird, ist was anderes. Aber es ist zumindest eine Absicht, die den Absichten, die wir verfolgen, nahesteht.
Die Frage ist vielleicht heute, wie schaffen wir es, die nächste Generation so auszubilden, dass sie in der Lage ist, mit diesen Komplexitäten und mit der Unbestimmtheit auch wirklich lernend umzugehen. Wie lernt man diese Lernprozesse, die so wichtig sind? Also wie lernt man nicht etwas anzuwenden, also eine Fähigkeit oder Fertigkeit, sondern wie lernt man sich selbst auch in den Situationen neu zu erfinden?
Ich glaube, dass es auch braucht, dass man ansteht, dass man wirklich nicht weiterkommt, dass es irgendwo eine Wand gibt, dieses Erlebnis der, oh, hier ist aber, hier habe ich jetzt mit aller guten Absicht und all meinem Können, also ich habe mich vor eine Wand befördert und da komme ich jetzt erstmal nicht durch. Was mache ich jetzt? versuche ich, einen Betonbohrer zu finden und da ein Loch durchzubohren, oder drehe ich mich vielleicht um und finde eine neue Richtung?
Das heißt, man braucht ein sehr starkes Motiv. Also man muss sozusagen nicht aufgeben lernen.
Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen in deiner Frage, wie lernt man, sich selbst neu zu erfinden? Der Schwerpunkt liegt auf sich selbst. Also ich glaube, wenn ich mich selbst verorte in einem Kontext mit meinen Interessen, mit meinem Motiv, hast du eben gerade gesagt, dann habe ich eine andere Form, tatsächlich auch mich in dem Kontext zu bewegen, darin zu handeln, auch Verantwortung zu übernehmen. Ich muss mich zentral stellen in diesen Prozessen. Ohne mich zu positionieren, kann ich doch nicht vernünftig forschen, weil dann ist es alles vorgegeben, ne? Also so macht man etwas. Wenn ich mich selbst ins Zentrum stelle mit meiner Frage, dann komme ich auch zu neuen Erkenntnissen. Da bin ich von überzeugt. Und das, was wir machen können, sind diese Lernprozesse zu fördern.
Bei diesem Thema der Ermächtigung stellt sich natürlich die Frage, wenn man sich als Behörde, als Planungsbehörde einer großen Stadt zum Beispiel, als Plattform begreift der Dialogkultur, gibt man ja eine gewisse Macht auf. Also da kommt man weg von dieser Vogelperspektive und begibt sich in den Niederungen des Alltags und muss ein Stück weit Macht aufgeben. Das kommt nicht von allein. Braucht es da eine Art subversive Kraft seitens dieser Studierenden, die ihr da ausbildet, wenn sie in die Praxis kommen, dass sie auch lernen, eben nicht nur die richtigen Fragen in Bezug auf den Bestand zu stellen, sondern auch die richtigen Fragen in Bezug auf die behördlichen und gesetzlichen Strukturen zu stellen?
Das Problem ist, glaube ich, ein anderes. Was du mit der Administration angesprochen hast, im Hinblick auf den Machtverlust, in dem möglicherweise partizipative Verfahren, Entscheidungen ausgelagert werden, outgesourced werden, Prozesse eine andere Form annehmen, Entscheidungsprozesse, die über Dekaden unter Umständen laufen. In Hamburg gerade geschehen, eine Dekade Planung, als vorbildliches Vorhaben, Planbude mit Aktivisten, mit NachbarInnen, also wirklich über 10 Jahre ein Projekt entwickelt. Und dann sagt der Eigentümer, nö, jetzt ist irgendwie, lässt sich das nicht mehr darstellen und will das Grundstück wieder abstoßen. Das Grundstück ist mitten in der Stadt in St. Pauli, seit 10 Jahren Brache. Und die Bayerische Hausbau stößt es jetzt ab. Und 2 Monate später gibt es ein Bild in der Zeitung mit einem neuen Modell und einem neuen Bauträger, der zusammen mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft das einfach mal übernommen hat. Die Architekten einfach ausgebotet, die das 10 Jahre mitentwickelt haben und kommt mit einem neuen Architekturteam, stellt sich der Öffentlichkeit, ohne dass sie mal sauber die Öffentlichkeit vorher informiert haben, was da passiert. Das ist doch eine Katastrophe. Das eigentliche Problem ist doch, dass im Immobilienmarkt unsere Häuser nicht nur Häuser sind, die gestaltet und entworfen sind. Das ist ein Produkt auf dem Finanzmarkt. Das ist doch das Problem. Und die unterschiedlichen Logiken, die passen nicht mehr zusammen. Und jetzt ist die Administration natürlich genau dazwischen. Und die haben im Moment den schwarzen Peter, dass sie in beide Richtungen operieren müssen und eigentlich nur Fehlentscheidungen treffen können. So, das ist natürlich jetzt das Dilemma. Wie kommen wir da raus?
Welche Chance gesteht ihr euren Zöglingen zu, wenn sie da rausgehen? Gibt es von den Studierenden, die da in die Praxis gehen, positive Rückmeldungen?
Es ist was in Bewegung, also das kann man auch bei uns sagen. Dass es eine neue Form von Beteiligungskultur geben muss, das haben die Behörden auch schon festgestellt. Und das ist auch sichtbar, dass Absolventinnen, nicht nur Tabea, Ben, in renommierten Büros tolle Projekte machen, sondern das ist auch in Hamburg natürlich möglich und nachzuvollziehen. Es sind nicht nur die Studierenden, die in die Behörden hineingehen, in die Planungsbüros, sondern die auch eigene Büros gründen und die da auch jetzt tatsächlich erste Aufträge von der Stadt bekommen und natürlich andere Verfahren auch üben, die aber dann auch unter einem Wahnsinnsdruck stehen, weil die Stadt so schnell auch nicht umschalten kann. Sie haben zwar gemerkt, aha, es muss anders laufen. Sie holen sich dann auch andere Leute, von denen sie wissen oder denken, die machen es anders, versuchen sie dann aber wieder in die alten Fahrwasser hineinzudrücken. Und das ist schon problematisch, weil es irrsinnig nervenaufreibend für die Akteure ist, die da tatsächlich am Wirken sind.
Ja, ich denke, es ist tatsächlich auf der Agenda von vielen Städten und Gemeinden, diese nach Sektoren gegliederte Verwaltung zu einer besseren interdisziplinären Zusammenarbeit zu bringen. Das ist auf der Agenda, aber das dann de facto zu machen, ist nochmal ein anderer Punkt. Wie instrumentiert man das? Das sind Dinge, wo man im Moment eigentlich auch noch keine ganz klaren Lösungen hat.
Ich denke, was da greift, ist einfach die unterschiedlichen Wissensformen. Also die Behörden, Menschen in den Behörden, die wissen das, weil sie sich natürlich informiert haben. Sie mitbekommen, was passiert. Aber sie haben kein Erfahrungswissen darüber. Insofern ist da ein Unterschied da, weil unsere Studierenden haben das Erfahrungswissen. Die haben das eingeübt. Die haben das verinnerlicht. Und die können natürlich dann auch ganz anders agieren als die Menschen in der Verwaltung, die eine Vorstellung haben von dem, was sie da erwarten, aber nicht geübt sind darin. Und insofern genau das dann passiert, dass Erfahrungswissen auf Nicht-Erfahrungswissen trifft.
Mir kommen da so zwei Begriffe. Auf der einen Seite scheitern. Du hast das, Ulrike, vorhin gesagt, mit der man muss so an die Wand laufen, damit man die Perspektive ändert. Und das andere ist Vertrauen, was du gerade beschreibst. Also in die eigene Kompetenz oder in den offenen Prozess zu vertrauen. Zu sagen, ich weiß noch nicht, was hinten rauskommt. Ich weiß aber, wie ich einen Weg suche. Was für Lernräume oder Situationen muss ich denn bauen?
Also wir versuchen ja ganz stark mit der Praxis schon zusammenzuarbeiten. Da ist dieses reale Element auf jeden Fall drin. Im ersten Semester ist das eben noch nicht der Fall. Das ist experimentell. Da gibt es diese vielleicht auch unangenehme Konfrontation mit der Realität noch nicht. Aber die kommt dann irgendwann. Und dann gibt es den Auftrag, guck mal, wie du durch die Wand kommst oder eben nicht. Und was ist dann die Alternative zur Wand?
Ja, wir haben ja auch sehr früh jetzt schon die Verwaltungen aus unseren einzelnen Forschungsgebieten dazu eingeladen, auch in diesem ersten Semester mit uns diese einzelnen Prozessschritte zu reflektieren. Und da merkt man, ich glaube, bei ganz vielen Situationen, die wir auch erleben, eigentlich ist das Verständnis und auch das Wissen und auch die Sprache da. Aber es gibt so wenig Berührungspunkte. Und diese Berührungspunkte jetzt so früh auch in unserem Studio schon zu ermöglichen und auch in diesem geschützten Raum zu schaffen, das hilft, glaube ich, den Studierenden auch eben zu wissen, dass man gewisse Sachen auch artikulieren kann oder später auch auf diese einzelnen Kollegen und Kollegen der Verwaltung zugehen kann. Und das merken wir, das schafft es jetzt schon auch, glaube ich, das Vertrauen in sich, in seine eigene Disziplin mit dem Wissen, dass man in Zukunft die Fragestellung nicht mehr allein lösen wird. Man wird sie mit anderen Disziplinen lösen werden. Man wird mit der Politik zusammenarbeiten und auch mit der Verwaltung. Und das steht, finde ich, bei uns gar nicht mehr so in Frage, dass das passiert. Wir hatten ganz oft die Situation, dass uns die Studierenden berichtet haben, dass es für sie schwer war, mit den Verwaltungen in ihren Verwaltungsräumen zu sprechen, dass es aber den Studierenden einfacher gefallen ist, die Verwaltung in ihren Räumen sozusagen zu interviewen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das sind auch so Situationen, die Studierenden sehen, dass man je nach Raum oder Rahmung, auf welches Terrain man sozusagen die einzelnen Akteure zieht, und das hat auch was mit den Expertin des Alltags zu tun. Wo befrage ich sie? Wie befrage ich sie? Das hat so viel damit zu tun, wie ich mich selber als Entwicklerin wohlfühle oder wie ich überhaupt auch an das Wissen komme.
Also auf der einen Seite gibt es etwas, das kannst du an den Hochschulen lernen, auch in diesen Schutzräumen. Aber in diesen neuen dialogischen Prozessen, also mit dieser Unbestimmtheit umzugehen, musst du dich der Unbestimmtheit ja aussetzen können. Und wo sind wirklich die Schnittstellen, die zugleich immer noch Schutzraum sind? Und aber auch die Möglichkeit bilden, in einen realen Dialog mit der Wirklichkeit zu treten.
Naja, es ist, glaube ich, sowieso eine Veränderung im Lernen. Es geht nicht mehr darum, Abläufe zu lernen, die ich dann abrufen kann und die dann routinemäßig irgendeine Lösung hervorbringen, sondern es geht ja darum, das Lernen zu lernen. Das heißt, letztlich zu sehen, wenn ich mit einer neuen Situation konfrontiert bin, dann ein Rüstzeug zu haben, wie ich die aufdrösle, wie ich damit umgehe, auch wenn ich diese Situation im Studium noch nie gehabt habe. Aber ich habe Handwerkszeug gelernt, wie ich mit einer neuen, unbekannten, auf mich zukommenden, mich herausfordernden und vielleicht auch an meine Grenzen bringenden Aufgabe umgehe.
In der Schweiz gibt es ja doch die besondere Situation, dass bei öffentlichen Bauten die Budgets jeweils demokratisch legitimiert werden müssen. Und ich glaube, es ist in der Schweiz vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern doch auch ein erhöhtes Bewusstsein da, sage ich jetzt einmal, dass man sich als Planerin irgendwann einmal seinen Opfern stellen muss sozusagen und gerade stehen muss für das, was man da eigentlich aus der gottähnlichen Perspektive da entworfen hat. Und vielleicht ist das ja auch eine Motivation, um sich Gedanken darüber zu machen, wie man mit der Gemeinschaft in Kontakt kommt.
Ja, ich glaube, es ist etwas naiv zu denken, ich rufe eine Gruppe zusammen und die Gruppe entscheidet als Gruppe. Das funktioniert eben gar nicht, sondern das ist ein Prozess, wo eine Gruppe Inputs geben kann, die werden ernsthaft verarbeitet, sodass man sie nachher auch wiedererkennen kann, die Inputs. Dann kann man sagen, es könnte so oder so sein. Dann können auch Rückmeldungen kommen, was ist die bevorzugte Variante. Und die Entscheidung liegt aber nachher dennoch bei den Institutionen, bei denen diese Entscheidung obliegt. Aber es ist wichtig, das genau aufzudröseln und zu sehen, wo kann der Input sein, wie kann der Input sein, wie kann er ernsthaft verarbeitet werden und wie kann er dann auch die letzten Entscheidungsinstanzen da die Hürden nehmen und nicht dann an der Stelle scheitern. Ja, das ist, kann man sagen, es ist auch eine Technik, die man lernen kann und die man erproben kann, die man auch durch eigene Übung sozusagen mitnehmen kann. Und dies zu lernen, das ist ja ein Kerninhalt von den Ausbildungen.
Das ist natürlich ein hochspannendes Berufsbild, oder? Weil da auf der einen Seite gibt es ja Moderationsprozesse oder Methoden, die man da einbringen können muss. Und gleichzeitig hat man aber immer noch so eine Stammdisziplin, oder? Die ursprüngliche, die man mitbringt, aus der heraus man ja auch wieder handelt. Also man wechselt immer wieder die Hüte während des Prozesses. Und das setzt voraus, dass man ein sehr hohes Bewusstsein dafür entwickelt, aus welcher Position man gerade was tut. Also die Selbstreflexion müsste in dem Sinn auch ein sehr wichtiger Teil dieser Ausbildungen sein.
In Beteiligungsprozessen geht es, glaube ich, schon auch darum, wie die Haltung ist, ne? Also, dass ich auch zum Beispiel die Entscheidungsprozesse offenlege. Meine Haltung, wie ich da reingehe, also ob ich jemand abholen will, immer noch ein gern benutzter Begriff in solchen Prozessen, ich will sie erstmal abholen, zeigt ja Asymmetrie in dieser Situation, legt sie auch offen. Und die eigentliche Grundlage ist doch erstmal ein gegenseitiges Vertrauen, ein gegenseitiger Respekt, den man sich entgegenbringt, in dem, was man in einen möglichen Prozess eintragen kann und will. Und du hast es eben auch nochmal angesprochen, Ben, ich kann das lernen, manche Dinge kann ich aber nicht lernen, die muss ich einüben. Das ist stilles Wissen und das ist das, was uns im Alltag begleitet, weil wir nicht drüber nachdenken. Das ist, was wir tun im gegenseitigen Miteinander. Und das gehört einfach dazu in unserer Art Studienprogramme, dass wir mit den Studierenden nicht nur ihnen Wissen vermitteln, so musst du es machen oder so wird es besser, sondern dass wir in diesen Vorgehensweisen, also die Struktur, die geben wir ihnen an die Hand, damit sie sich in spontanen Situationen verhalten können und nicht in diese Machtasymmetrie hineinfallen, die Prozesse zum Erliegen bringen.
Herzlichen Dank. Ich hätte noch eine vielleicht abschließende Frage. Was gibt euch Hoffnung, dass der Weg des Lernens und des Aufbauens von Vertrauen eigentlich einer ist, der weitergeht?
Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir diesen, also ich mach's jetzt mal ganz groß auf, wie wir diesen Planeten tatsächlich auch als Lebensgrundlage für uns Spezies, Mensch, erhalten können. Die Menschen zu enablen, zu befähigen, tatsächlich damit umzugehen und die Herausforderungen anzunehmen und diese Unsicherheit tatsächlich auch als Herausforderung zu begreifen, um Lösungen zu kreieren, die tatsächlich zukunftsoffen sind.
Ja, das ist sicher zum einen mal dieser Glaube daran. Ich denke, das ist eine Art Glauben. Aber auf der anderen Seite auch gewisse Erfahrungen, wo auch über gewisse Welten hinweg, also in einer Zentralschweizer Gemeinde zu arbeiten, das ist jetzt nicht gleichzeitig, ich weiß nicht, Hamburger Nachbarschaftsuniversität, das ist was ganz anderes. Und trotzdem funktioniert da ein Co-Lab. Also, dass es möglich ist, auch über Welten hinweg, auch über politische Ansichten hinweg. Wir haben also gute Erfahrungen gemacht mit Leuten in Gemeinden, die querbeet politisch orientiert waren, doch an einem gemeinsamen Projekt arbeiten zu können und zu einem guten Ergebnis zu kommen, die Erfahrung gemacht zu haben. Und dass das dann nicht ideologisch werden muss, sondern dass es möglich ist, an dem gemeinsamen Strang zu ziehen, weil alle sehen, oh, das ist was Gutes. diese Erfahrung, die hält einen, glaube ich, auch auf Trab.
Ich denke, bei uns oder jetzt ganz aktuell, auch jetzt im ersten Semester, dass wir einfach wirklich dieses Engagement und diese Motivation von den jungen Kollegen und Kolleginnen sehen und auch merken, dass das ein wirkliches tiefes Interesse ist, die Planung und Entwicklung zukünftig anders zu denken und das jetzt auch schon anfängt. Ich finde, das gibt uns Hoffnung und ich glaube, das Schöne ist, etwas weitergeben zu können. Und das Schöne ist auch, dass man sieht, dass es im Kleinen weitergeht, jetzt auch bei unseren Studierenden. Und ich glaube auch daran, dass die Ersten, selbst wenn die jetzt nach dem ersten Semester abschließen, schon die Dinge hinterfragen werden. Und ich glaube, dieses Vertrauen, der Umgang eben mit der Unbestimmtheit, aber auch zu wissen, dass man Prozesse zukünftig hinterfragen soll, ist, glaube ich, schon mal wesentlich. Und ich glaube, das haben wir angelegt. Daher mache ich mir keine Sorgen.
Dankeschön. Mit dieser doch optimistischeren Aussicht schließen wir ab. Möge die Saat gedeihen und wachsen. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf die nächsten Generationen. Herzlichen Dank.